Haus am Dom, der Podcast.
Er ging 20.000 Kilometer zu Fuß. Achill Moser sieht im Gehen eine wirkliche Möglichkeit der Vertiefung des eigenen Lebens. Heute sprechen wir mit ihm über sein neues Buch »Zu Fuß hält die Seele Schritt – Gehen als Lebenskunst«.
Mit 17 war ich zum ersten Mal in Marokko und das war so mein erstes großes Sehnsuchtsziel. Das habe ich mir aber erarbeitet. Ich komme jetzt nicht aus einer Familie, wie es ja manchmal bei uns in Hamburg auch so ist, jedenfalls in dem Stadtteil, wo ich lebe, wo Papi und Mami dann gerne mal das alles für bezahlen, für die Tochter, den Sohn. Ich habe damals eben angefangen, neben der Schule Gabelstapler zu fahren, Zeitungen auszutragen, alles, was man so macht, Prospekte auszutragen, um mir das erste Geld zu verdienen, um dann da runterzukommen. Ich muss allerdings sagen, dass die ersten größeren Reisen, die dann selbst finanziert waren, aber auch immer ein Stück Flucht waren, weil ich habe ja im Glück der Weite auch darüber geschrieben, so mein Familienhaus war jetzt nicht so happy around, wie man sich das heute so vorstellt, wie glaube ich auch meine Söhne sagen können, dass es ganz happy around ist und war. Insofern bin ich auch aufgebrochen, jetzt nicht aus Neugier und das Fremde zu erleben, sondern ich suchte auch nach Menschen und Begegnungen und vielleicht einem Stück Land, auch in mir selber drin, wo es besser ist als zu Hause. Und das ist auf der einen Seite, wenn man rückblickt und darüber reflektiert, auch gruselig. Und auf der anderen Seite hat das aber ein unglaubliches Machtpotenzial beinhaltet. Das heißt, wenn gewisse Dinge im Leben manchmal ja nicht so gelaufen wären, dann hätte ich sicherlich auch nicht die Kraft dazu gehabt, solche Sachen dann zu unternehmen, oder ich wäre nicht bereit gewesen, ich sage einfach mal so, auch mutig genug, dieses und jenes anzugehen. Also insofern bin ich meinem Stiefvater auch für seine Abneigung sehr dankbar im Nachhinein, dass das so auf den Weg gekommen ist.
Kurze Rückfrage, sind Sie denn in Marokko schon gelaufen oder wie ging es in Marokko dann bei Ihrer ersten Reise vor sich?
Ja, ich bin mit 17 Jahren, das gibt es ja, glaube ich, heute auch noch. Sie können, damals war, Sie bezahlen 350 D-Mark für ein sogenanntes Interrail-Ticket. Marokko war da mit drin. Der weiteste Ort mit dem Zug zu erreichen, das war Marrakesch. Und von Marrakesch habe ich dann Marokkaner kennengelernt und die haben mich mitgenommen mit einem LKW in die Wüste, in die Nordsahara. Und das hat mich damals so angefasst. Ich habe ja die Wüste vorher noch nie in meinem Leben gesehen, hat also ein grenzenloses Dünenmeer, wunderschön. Und irgendwo trifft man ja manchmal, ich glaube, wir alle auf irgendwelche Landschaften, das können Wälder, Berge, das kann das Meer, der Strand sein, wo man sagt, wow, ich kann das nicht erklären, aber irgendwie fühle ich mich doch hier ganz heimisch und wohl und besser als sonst. Und so ging es mir in der Wüste. Ich sah das, Erkshebi heißt das, dieses eines, auch heute noch eines der schönsten Dünenregionen der Sahara, wo die großen Dünen dann in die Weite meandern. Und ich hatte dann die Möglichkeit, dort ein bisschen unterwegs zu sein. Ich hatte ein kleines Zelt dabei, habe dann Marokkaner kennengelernt und war dann mit dem auch einige Tage unterwegs und habe einfach zum ersten Mal ganz vorsichtig so die Begegnung mit dem Wüstengehen gespürt. Bin dann auch länger geblieben, als die 6 Wochen Sommerferien waren. Und das war dann auch meine erste Geschichte, wo ich dann, als ich zurückkam, nach 3 Monaten von der Schule flog, weil die das nicht so gut fanden. Aber meine Mutter hat dann immer mich so, ich sag mal, über den Daumen so bei der Hand genommen, so als Metapher, als Symbol, und hat so einen Satz bei uns in der Familie auch geprägt, den ich eigentlich auch heute meinen Jungs immer wieder sage: Wenn es Probleme gibt, das wird schon. Und insofern habe ich dann immer eine andere Schule gesucht und dann ging das weiter. Aber ich habe dort unten zum ersten Mal in der Wüste was gespürt, was ganz anders war, was neuartig war. Ich wusste auf alle Fälle, dass ich wiederkommen werde und dass daraus so ein Leben entsteht, habe ich natürlich damals noch nicht geahnt.
Das, was Sie da gespürt haben, können Sie das näher umschreiben? Und das ist natürlich jetzt schon eine sehr tiefgreifende Frage, und spüren Sie das speziell in der Wüste oder ist das etwas, was Sie mittlerweile rückblickend sagen können, auf allen Wegen auch spüren?
Also rückblickend war es so, dass man war 17 Jahre, insofern war die kindliche Freude unglaublich groß. Also man hat geschrien, man hat gejubelt, man ist so eine Düne raufgelaufen, hat den Rucksack dann zu Boden geknallt und war einfach sehr, sehr happy. Gefühle, die man heute sicherlich sehr, sehr viel besser benennen kann, mit 17 Jahren noch nicht. Das war auch einfach eine große Ausgelassenheit, die man da gespürt hat. Und man merkte dann, hey Mensch, hier ist irgendwie was an Naturlandschaft, was dich irgendwie innerlich doch sehr anfasst. Du möchtest auf alle Fälle wiederkommen, du möchtest dort länger unterwegs sein, du möchtest die Menschen vor allem kennenlernen, die in dieser Region leben. Das kann ich schon sagen, das hat sich natürlich dann im Laufe der Jahre durch dieses viele Unterwegssein in den Wüsten, wie gesagt, insgesamt, wenn ich alle Reisen und Monate zusammenzähle, habe ich jetzt insgesamt 5,5 Jahre in den Wüsten der Welt verbracht und vor allem natürlich auch viel, viel mit Menschen in nomadischen Gemeinschaften, von denen man dann eben halt auch viel gelernt und mit aufgenommen hat.
Sie sehen, dass wir ein paar Bilder mitgebracht haben, beziehungsweise dass Herr Moser ein paar Bilder mitgebracht hat. Die dienen jetzt nicht immer nur zur Illustration dessen, was gerade gesagt wird, sondern wir haben überlegt, es wäre doch ganz schön einfach zur Inspiration, wenn nebenher ein paar Bilder laufen würden und wenn Sie vielleicht auch ein, zwei Sätze zu den Bildern sagen können, die gerade stehen. Vielleicht können wir gerade mal ein, zwei, ich stelle gerade mal den Marker ein bisschen weiter weg, dass wir uns nicht so drehen müssen. Das scheint mir jetzt eher ein trockenes Land zu sein.
Ja, Afrika halt, Kenia und wo für mich dann letztendlich jenseits von Marokko auch viel begonnen hat, denn mit Anfang 20 war ich dort. Es war damals mit einem Freund zusammen, Christopher Landerer, Schweizer Fotograf, mit dem war ich dort, 1979 war das zum ersten Mal dann in Kenia. Wir haben damals unsere erste große Geschichte fotografiert für Geo. Wir wollten einen Vulkan besteigen, den Mount Elgon-Vulkan haben wir auch gemacht, haben dann die Quelle eines Flusses gesucht, der Suam-Fluss, der führt dann in den Norden Kenias an die Grenze zu Äthiopien und dort lebt der Nomadenstamm, die Turkana. Damals in den 70er Jahren noch sehr kriegerisch, war schwierig dort reinzukommen. Wir brauchten von der Regierung eine Sondergenehmigung. Christoph hatte damals nicht so viel Zeit. Wir waren doch 3 Monate insgesamt da, aber ich war dann noch alleine, dann auch noch einige Monate bei den Turkana. Und Samburu, das sind diese Menschen, die dort oben im Norden Kenias ja leben, die Samburu hier mit roten, langen Kleidern, die schmücken ja ihre Gesichter unglaublich schön, pflegen ihre Haare. Für mich war das natürlich schon dort oben im Norden Kenias ein Schlüsselerlebnis. Wenn Sie mögen, würde ich jetzt einfach ein Stück, bitte. Ja. Ich bin ja sonst unterwegs, so was ich vorhin sagte, mit meinem Sohn auch. Und wir machen so große Multivisionsshows und haben dann so einen 90-minütigen Abend, wo wir beide erzählen mit Musik und großen Bildern und so. Hier sind jetzt nur einige Bilder dabei, aber was wir auch machen an so einem Abend, wir lesen aus dem jeweiligen Buch dann immer einige Stellen vor. Ich habe hier für den heutigen Abend mal 3 Stellen ausgesucht, die auch mit so meiner Vita zu tun haben und die auch so ein bisschen hinterfragen, wie kam es denn so und was fangen wir denn mit dem Gehen und dem Leben so an. Das spielt also in der Region dort oben im Norden Kenias. Da kommen wir gleich zu. Im Laufe des Lebens habe ich schon so manches erlebt. Dramatische Situationen, unliebsame Missgeschicke, wunderbare Begegnungen, unerklärliche Naturphänomene, leidenschaftliche Momente, alles Mögliche. Und doch gibt es für mich ein paar ganz simple Augenblicke, bei denen mir im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder die Luft wegbleibt. Und obschon ich das, was mich sprachlos macht, bereits unzählige Male erlebt habe, bin ich dennoch jedes Mal wieder wortlos ergriffen und spüre eine prickelnde Erregung, die mich überkommt, wenn ich zu meinem gepackten Rucksack greife, ihn auf die Schultern nehme und zu einer neuen Reise aufbreche, zu Fuß. Ich liebe das Zu-Fuß-Reisen. Es ist für mich eine Art Rückkehr zur Langsamkeit, ein Allheilmittel gegen die Stressfaktoren der Zivilisation, denn nichts bildet unser Leben besser ab als das Gehen. Es ist Sinnbild unseres Daseins, wobei mir jeder Weg oder Fahrt mit all seinen Höhen und Tiefen oftmals als Symbol des Lebens selbst erscheint. In der Rückschau entsinne ich mich vor allem an ein Erlebnis, das meine Leidenschaft zum Gehen und Wandern weckte. Es war gegen Ende der 1970er Jahre. Damals war ich in den weitgehend wilden Norden Kenias gereist, wo die Volksstämme der Samburu und Turkana leben. Als Student der Afrikanistik faszinierten mich diese Naturvölker, deren Kultur grundlegend anders war als meine. Vor allem die Turkana galten in jenen Tagen als kriegerisch und unregierbar. Nur mit einer Sondergenehmigung gelangte ich in diese abgelegene Weltecke, wo die Männer der Turkana noch im 20. Jahrhundert kleine Holzflöcke oder Patronenhülsen in ihren durchbohrten Ohrläppchen und Unterlippen trugen, während sich die Frauen mit glatt rasierten Schädeln, wulstigen Schönheitsnarben und bunten Perlenketten schmückten. Niemals durfte eine Turkana-Frau aus traditionellen Gründen ihren schweren Perlenkranz ablegen, der zur Reinigung mit ranzigem Fett und Urin eingeschnürt wurde. Ich lebte damals viele Monate bei den Turkana, eine aufregende Zeit, und ich wusste es zu schätzen, als ich schließlich die Karawanen und Viehwanderungen durch Kenias Kaisut-Wüste begleiten durfte. Fast nackt, nur mit ein paar Tüchern um die Hüften und Schultern geschwungen, wanderten die Nomaden durch das dornige, rotbraune Land, wobei sie ständig Ausschau hielten nach Wasserstellen und Nahrung für ihre Herden. Hatten sie ein Dorf vor Augen, das ihr Ziel war, blieben die Männer stehen und warteten eine Weile. Anfangs verstand ich ihr Verhalten überhaupt nicht. Doch dann erklärten mir die Turkana, für die das Gehen nicht nur Lebensinhalt, sondern existenzielle Daseinsform ist, ihre Maxime. Nach einem langen Marsch warteten sie eine gewisse Zeit vor ihrem Zielort, damit ihre Seele sie einholt. Denn nur zu Fuß hält die Seele Schritt, sagten die Nomaden. Seit jenen Tagen bei den Turkana ist das Gehen für mich zu einem Abenteuer geworden, ein Zugewinn an Lebensfreude. Und durch die Magie des Gehens habe ich rund um die Welt fantastische Entdeckungen gemacht und mir ungeahnte Erfahrungen, Einsichten und Erkenntnisse erlaufen. Ebenso positiv beeinflusst haben mich die Bücher des dänischen Schriftstellers und Philosophen Søren Kierkegaard, dessen Texte ich damals las und der einst über das Zu-Fuß-Reisen schrieb: Ich habe mir meine besten Gedanken angelaufen und ich kenne keinen Gedanken, der so schwer wäre, dass man ihn nicht beim Gehen los würde. So das als kleine Zwischenpassage.
Vielen Dank. Was mir da spontan als Frage einfällt, ich stelle mir jetzt vor, ein Volk, das jahrhundertelang so lebt, wie sie es vorgefunden haben in Kenia. Und da kommt ein Mensch aus Europa, aus dem wohlhabenden Europa, und schließt sich an, um mit ihnen ein paar Monate lang zu gehen. Wie reagieren die Menschen auf so jemand, der das Gehen für sich entdeckt hat? Menschen, die nichts anderes tun, als zu gehen, die vielleicht wahrscheinlich niemals auf die Idee kommen würden, zu sagen, wieso kommt jemand auf die Idee, das Gehen als solches für etwas Sinnvolles zu halten, was für uns so selbstverständlich ist wie das Atmen?
Also für uns ist das Gehen ja eigentlich auch mehr Lust am Wandern, am Unterwegssein, wenn bei den Turkana und vielen anderen Völkern, bleiben wir mal bei Afrika, einfach Existenzbedingung ist. Das ist eine Existenz-Daseinsform, das Gehen, um mit den Karawanen und dem Vieh dort unterwegs zu sein, was auch Arbeit ja ist und Broterwerb. Für uns damals, wir waren zu zweit, war es schwierig am Anfang. Wir haben unsere Zelte, ich sag mal so einige hundert Meter vom Dorf entfernt, gebaut. Es war damals überhaupt nicht möglich, dort einfach in so ein Dorf einzudringen. Und wir haben darauf gesetzt, dass wir einfach unsere Sachen machen, unser Leben dort führen, ganz für uns alleine. Und haben gehofft, A, auf die Kinder, B, auf die Frauen und dann kommen die Männer. Und das hat geklappt. Wir haben uns natürlich einige Spielchen ausgedacht. Damals gab es noch, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, so eine Polaroid-Kamera. Das heißt, also die Kinder kamen, waren neugierig. Wir hatten so ein bisschen Luftballons und Kaugummi dabei. Dann waren die neugierig. Und dann haben wir von ihnen, wir haben sie natürlich gefragt, ob wir von ihnen ein Foto machen dürfen, so ein Porträt. Das mochten sie aber dann, als das Polaroid-Foto aus der Kamera kam, nicht anfassen. Also haben wir es genommen und in die Palmzweige gesteckt, mehrere Fotos von Kindern, sind dann weggegangen. Und dann so Stück für Stück, nach ein paar Stunden, waren sie dann doch neugierig, kamen, nahmen die Bilder raus und gingen dann in ihr Dorf. Und Ja, von Zeit zu Zeit. Es hat dann schon so nicht nur ein paar Tage, sondern schon ein paar Wochen gedauert. Die Frauen kamen dann, machten sich über uns lächerlich. Man muss auch sagen, sie spuckten auch vor uns aus oft. Ja. Die Turkaner sind sehr, sehr stolz, sehr würdevoll. Aber die Männer haben dann letztendlich mitgekriegt, dass wir weder den Kindern noch den Frauen was tun. Also müssen die vielleicht ganz in Ordnung sein. Und so hat sich das langsam Stück für Stück, ich sag mal so innerhalb von 3 Wochen angenähert. Und dann wurden wir eingeladen als Gäste, Christopher und ich. Und schließlich durften wir dann den Dorfältesten kennenlernen. Und wurden dann letztendlich so nach 4-5 Wochen dann in die Gemeinschaft aufgenommen. Wir durften unsere Zelte dort aufbauen, wir durften auch eine Hütte beziehen. Und dann ist es eben halt ein langfristiger Annäherungsprozess. Das heißt, es geht nicht so von heute auf morgen. Wir haben natürlich auch viel Zeit gebraucht, um dann letztendlich mit den Menschen, ich sag mal, mitzuleben. Es ist ja ihr Leben, was wir ja dann führen. Und das war natürlich ganz toll, dass nach einigen Wochen die Möglichkeit dann bestand, dass die das Angebot machten, was ich eben vorgelesen hatte, dass man ihre Karawanen oder Viehherden mit begleiten durfte. Das war für mich natürlich ganz was Besonderes dann, nicht? Also so einen Einblick zu bekommen in so eine fremde, andere Lebensweise. Und darum ging es mir vor allem, unabhängig von den Wünschen von meinem Freund Christopher Landerer damals. Ich war vor allen Dingen damals unterwegs, um andere Lebensformen kennenzulernen, die vermeintlich für mich, vielleicht für mein Leben die richtigeren wären.
Kommen wir nochmal zurück auf ein Thema, das mich beim Lesen auch sehr angesprochen hat und das aber jetzt eher praktischer Natur ist. Ich dachte auch für unser Gespräch sinnvoll, auch nochmal ganz konkret zu fragen, wenn man so eine Reise angeht, und Sie waren ja nicht nur in Afrika, sondern Sie waren in Amerika, Sie waren in Island, in Asien und fast auf jedem Kontinent, oder auf jedem Kontinent kann man sagen. Wann fällt die Entscheidung für welches Land? Wie fällt die Entscheidung und was braucht man alles an Vorbereitungszeit? Einfach mal ganz praktisch zu wissen, wie geht man sowas an?
Also für die Vorbereitungszeit nehmen wir uns immer relativ viel. Viele Monate nimmt das in Anspruch. Ich sage wir, das ist jetzt gar nicht mal so ein Reisepartner, sondern vor allen Dingen meine Familie, weil die sind ja auch in irgendeiner Weise involviert, auch wenn sie nicht immer dabei sind. Das heißt also, wir versuchen das so gut wie möglich alles zu planen, zu organisieren, uns gut vorzubereiten, sodass immer noch ein Stück Unvorhersehbares bleibt. Aber gleichwohl man sich dementsprechend, ob man nun in Afrika oder in der Wüste Gobi oder bei den Indianern in Amerika unterwegs ist, man braucht ja auch bedingt durch das Klima ganz unterschiedliche Materialien, ich sag mal Zelt, Kleidung, also dass man da relativ ganz vernünftig gut ausgestattet ist. Ich selbst bin aber ein großer Verfechter für den Gedanken, reduziert auf das Wesentliche, was ich natürlich besonders bei den Völkern in Afrika gelernt habe. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht so ein Freund, der immer das beste Zelt, das beste Equipment dabei haben muss, auch wenn wir natürlich vor Jahren viele große Sponsorenverträge hatten, aber Sie wissen das, die Reisen müssen finanziert werden und insofern macht man das. Wir haben uns aber von allen Firmen in den letzten 5 Jahren getrennt, weil wir das auch nicht mehr wollten und weil wir auch einfach gesehen haben, und wir haben ja auch auf unseren Vorträgen unglaublich viel Kontakt zu jungen Leuten, die auch gerade 17, 18, 19, 20 sind, die anfangen wollen zu reisen, mit einem einfachen Rucksack, und so sind wir auch angefangen. Und ich glaube, das macht auch den Charme einer Reise aus, ob größer, ob kleiner, dass man mit ganz natürlichen und einfachen Dingen unterwegs sein kann, denn viele, ich sag mal, Globetrotterläden und Outdoor-Bereiche ist ja auch nicht gerade alles sehr, sehr günstig, und ich finde es sehr, sehr schade, wenn daran, an solchen Gedanken dann oftmals eine Reise auch scheitert. Also ich bin vor 10 Jahren mit meinem jüngeren Sohn, Aaron war 15, wir sind dann durch den Harz gewandert, 200 Kilometer auf den Spuren von Heinrich Heine. Das war Aarons erste große Tour dann auch. Und da haben wir ganz einfache Dinge auch dabei gehabt. Ich wollte ihm auch zeigen, dass es eben halt möglich ist, mit ganz einfachen Zelten, mit einfacher Kleidung dann unterwegs zu sein. Allerdings muss ich sagen, von allen Reisen in der ganzen Welt, die ich machen durfte, war das die einzigste Reise im Harz, die ich abbrechen wollte. Sonst wollte ich nie aufgeben. Weil wir haben tagelang Dauerregen gehabt und ich hatte so, ich sag mal so locker die Schnauze voll und Aaron hat Standepede festgehalten. Aaron hat gesagt, Papa, aufgeben gibt's nicht, wir ziehen das Ding durch. Also ich meinem Sohn viel zu verdanken.
Und die Frage, wie Sie auf die Länder kommen, die Sie bereisen möchten. Also drehen Sie den Globus, das gibt es ja auch, oder denken Sie, nee, da muss ich mal hin oder da muss ich mal wieder hin?
Ja, ich bin, was ich vorhin ja schon kurz erwähnte, seit Jugendjahren ein großer Leser. Ich habe zu Hause eine große, viele tausend Bücher, also eine große Reisebibliothek gesammelt, auch alte Reiseberichte. Und da hat man natürlich so ganz persönliche Favoriten manchmal, wo man sagt, dieses und jenes interessiert mich. Ich habe eigentlich, das muss ich sagen, das große Glück gehabt, das ist auch wirklich ein Geschenk, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe in meinem Leben in den letzten 40 Jahren niemals eine Reise als Journalist oder Schreiber machen müssen. Es waren immer eigene Ideen, was wir gemacht haben. Das heißt, letztendlich entscheidet dann einzig und allein, wie jetzt in ein paar Wochen bin ich mit meinem Sohn dann auf Island. Es entscheidet dann wirklich rein das Bauch- und das Herzgefühl, wo man sagt, du, ich glaube irgendwie, das ist eine Idee, das möchten wir machen. Lass uns das tun, unabhängig von irgendwelchen Redaktionen. Das muss ich sagen, es darf jetzt nicht so ausklingen, so nach dem Motto, dass wir immer dann Redaktionen oder Verlage im Hintergrund haben. In gewisser Weise ist das schon. Aber wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren, war ich mit meinem Sohn unterwegs auf den Spuren von Don Quixote. Wir sind 1000 Kilometer durch La Mancha gewandert. Weil der Don Quixote von Cervantes, das schwebte mir immer mal im Kopf, das wollte ich mal machen und als ich Aaron davon erzählte, fand er das auch spannend und gerade aus so zwei unterschiedlichen Perspektiven, der eine Mitte 50 und der andere gerade 20, das sind ja schon ganz unterschiedliche Gesichtspunkte und das hat auch gereizt. Und da, bei so einer Reise ist es nicht immer so, dass Sie da gleich einen Verlag finden oder eine Redaktion. Wir haben das auch einfach für uns gemacht, weil wir gesagt haben, nee, also wir reisen da einfach, um das auch gemeinsam zu erleben. Ich bin sowieso der Meinung, gerade das, wie sich das so in meinem Leben entwickelt hat mit meinem jüngeren Sohn, ist schon ein großes Geschenk, wenn man sowas machen darf. Und ich finde schon, dass es eigentlich nichts Wichtigeres im Leben gibt als die gemeinsame Erinnerung. Denn wenn wir älter werden und zurückgucken, ja, es sind ja eben halt Erinnerungen, die unser Leben ja auch reich machen. Und dann sitzen wir zu Hause oft in der Küche, mein Sohn und ich, und sagen, Mensch, weißt du noch da letztens in Marokko oder in der Sahara? Und das ist schon schön und das rührt einen auch an. Und insofern versuchen wir auch immer das zu machen, was uns beide begeistert, was uns beide anfasst, wo wir beide dann dementsprechend auch emotional dann hinterstehen.
Gibt es ein Land, das Sie noch nicht gesehen haben?
Ja, viele Länder. Ich habe das Glück gehabt, zwar auf jedem Kontinent unterwegs zu sein, aber ich habe jetzt nicht alle Länder der Welt bereist. Muss aber auf die Frage, manchmal kommt es ja dann so zur Frage, so nach dem Motto, möchtest du jetzt ganz bestimmte Ecken der Welt vielleicht nochmal erkunden oder so? Das ist nicht so. Ich bin eigentlich so mit dem heutigen Tag, wo ich hier sitze, sehr zufrieden. Es ist nicht so, wenn ich jetzt morgen nicht mehr da wäre, dass ich sage, oh schade, dieses oder jenes würde ich noch sehen, auch wenn ich nicht alles gesehen habe. Aber ich bin sehr, sehr dankbar für das, was ich gesehen habe. Denn es gab ja auch schwierige Situationen unterwegs und dass man die dann einigermaßen vernünftig gesundheitlich dann überstanden hat, das macht einen ja auch dann ein Stück demütig. Also man muss dann auch zufrieden sein mit dem, was man im inneren Rucksack mitnehmen durfte.
Kommen wir auf eine Zentralfrage zu sprechen. Ihr Buch heißt Gehen als Lebenskunst. Und Sie haben das in Ihrem Buch auch angesprochen, die ganz konkrete und provokative Frage, wie geht gutes Gehen? Wie geht man eigentlich richtig? Gerade wenn man solche langen Strecken wie Sie zurücklegt, also rein physisch, aber auch psychisch und mental. Sie haben das Bild vom Kamel verwendet, also das Kamel, das Ihnen irgendwie auch als Vorbild des Gehens diente. Können Sie darauf eingehen? Also wie geht gutes Gehen?
Also ich habe in jungen Jahren, was ich vorhin ja schon kurz erzählt hatte, lange Zeit bei den Beduinen und Tuareg in der Sahara gelebt und viele, viele Monate auch. Diese Geschichte mit der Schule, so hing das zusammen. Und da hat mir natürlich besonders das Gehen und Unterwegssein mit den Karawanen viel bedeutet und mir Spaß gemacht. Und dann habe ich einfach relativ rasch gesehen, aber auch von den Menschen dort vor Ort erfahren, dass die Nomaden einen anderen Schritt gehen, als wir jetzt hier in Frankfurt, wenn wir durch die Straßen gehen. Jeder hat so seinen Schritt, das kennen Sie auch. Man bleibt mal stehen, man guckt. Wir gehen eigentlich ganz, auch ich, bei mir in Hamburg ja, ganz, ganz selten, wenn man mal irgendwie einen Spaziergang macht, in einem Schritttempo. Und das lernt man relativ schnell von den Menschen. Das heißt, sie müssen sich für ein Schritttempo entscheiden. Das ist abhängig von ihrem Körpergewicht, von ihrer Größe. Und dann müssen Sie einfach versuchen, diesen Schritt, für den Sie sich entscheiden, dann so monoton wie möglich zu gehen. Wenn Sie das schaffen, das ist aber auch ein Prozess, das dauert lange. Ich habe nur relativ große Beine, also mache ich große Schritte. Und das heißt, man versucht sich dann, wenn Kamele dabei sind, sich dem Kamelschritt anzupassen. Das Kamel, das ist immer letztendlich der Vorreiter, also das Kamel bestimmt, in welcher Form Strecke gemacht wird, nicht der Mensch. Und insofern muss ich mich als Mensch dem Kamelschritt anpassen. Das ist schon relativ schwierig, weil ein Kamel kann so zwischen 14 und 15 Stunden kontinuierlich durchgehen, ohne sich hinzusetzen. Und das heißt also, wenn Sie auch mal, ich spreche mir das mal ganz offen an, Sie müssen mal auf Toilette, also ich meine, in der Wüste gibt es ja nun keine Toilette, aber Sie müssen hinterm Busch oder so, das Kamel geht weiter. Das heißt, Sie überlegen immer, wenn Sie gehen, bringe ich da jetzt mal raus, weil ich muss ja dann hinterher. Oder, ja, nicht? Und also das sind so kleine Sachen, die im normalen Alltagsleben aber ganz doll wichtig sind und die dazu führen, dass man irgendwann für sich selber einen Schrittrhythmus dann gefunden hat, wo man sich an das jeweilige Kamel dann anpassen kann und wo man tatsächlich sehr, sehr viele Stunden Strecke machen kann. Das heißt, wenn ich mit Kamelen oder in der Wüste unterwegs bin, dann muss ich nicht unbedingt eine Pause machen. Wir hatten vorhin drüber kurz gesprochen, dass man nach allen zwei, also normalerweise ist so mein Tempo, ich gehe 2 Stunden und mache dann eine halbe Stunde Pause und in dieser halben Stunde befreie ich auch so meine Füße von den Schuhen und von den Socken, damit die auch dementsprechend natürlich entlüftet werden. In der Wüste oder in der Sahara ist das anders. Da geht man wirklich stundenlang. Der Schritt ist ein Tick langsamer dann auch. Und es ist so eine Form von Meditation. Man geht dann eigentlich weg. Und manchmal ist es für einen selber auch ein bisschen gruselig. Ich gehöre zu den Menschen, ich kann tatsächlich so lange gehen, über viele, viele Stunden, Tage und Wochen, dass ich auch so Freunde und Familie vergesse. Es geht dann nur noch um diesen Begriff Meditation und Zen. Sie gehen, um gehen zu wollen. Das ist eigentlich Ihre Qualität des Lebens. Es gibt nichts anderes darüber hinaus. Das ist spannend auf der einen Seite, aber natürlich auch ein bisschen, man muss vorsichtig mit solchen Gedanken umgehen, weil es hat auch eine Form von, ja, von Sucht auch, nicht? Also ich habe vor einigen Jahren ja die Sahara mal durchquert, von links nach rechts, 5.500 Kilometer in 135 Tagen. Und es gab Tage, wo ich auch meiner Frau erzählt habe, wo du weißt, wenn du diesen Weg gehst, da ist eben halt keine Oase, da ist kein Brunnen. Aber der Reiz, diesen Weg zu gehen, ist unglaublich groß. Warum und weshalb, weiß ich auch nicht. Aber das ist Magie. Die Magie von Natur, vielleicht die Magie von irgendwelchen inneren Dingen. Das heißt, man muss sich auch sehr in den Griff haben, wenn man dort unterwegs ist und tatsächlich so Strecken bewältigen kann. Also vernünftig handeln. Gut, ich arbeite ja auch damit Kompass und Sternnavigation, um sich dementsprechend dann auch vor Ort dann zurechtzufinden.
Sie sprachen gerade von der Magie der Natur. Das ist auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die in Ihrem Buch auch immer indirekt angesprochen wurde. Natur spielt eine sehr große Rolle für Sie, obwohl Sie einmal auch in Ihrem Buch ein Kapitel haben, wo Sie durch Peking wandern. Das ist auch sehr interessant. Was bedeutet die Natur für Sie in diesem Moment? Ist sie die Möglichkeit, um nach innen zu kommen, oder hat sie auch einen Wert, der unabhängig von der eigenen Meditationserfahrung für sich gilt?
Ich glaube, Natur ist für mich natürlich ganz wichtig, ich glaube aber für viele andere Menschen auch. Ich sehe Natur so als Gegenpol hinsichtlich unserer doch so ein bisschen übertechnisierten Zivilisation. Ich glaube, der Wunsch in unserer rasend immer schneller werdenden Welt durch Computer und Handy und was es da alles so gibt, ist, glaube ich, die Sehnsucht bei vielen sehr, sehr viel groß geworden, was ich immer so höre, wenn wir so in Deutschland unterwegs sind, dass man einfach mal abschalten will, dass man in die Natur hinaus will, dass man in den Wald geht, in die Berge, wo man Ruhe, Stille findet, wo man die Natur auch entdeckt, was als Weg zu sich selbst. Das heißt, dass man auch, wie Sie sagten vorhin, entschleunigt den Begriff, ich mag immer gerne den Begriff, einfach in diesem schnellen Leben langsamer zu werden, um einfach rauszukriegen, was will ich eigentlich, wie will ich eigentlich wirklich leben. Und ich glaube, hinsichtlich solcher Fragen, also existenzbewegender Fragen, ist Natur, glaube ich, sehr, sehr wichtig heute für uns alle im Augenblick, weil es hat ja auch schwere oder wichtige politische Entscheidungen jetzt zur Folge. Aber auch für den Einzelnen, hin und wieder dann mal vielleicht am Wochenende oder so in den Wald zu fahren oder an die See zu fahren, dort unterwegs zu sein. Ich glaube, jeder weiß dann dementsprechend, wie man selber ja auch erfahren hat, Natur ist da ein ganz, ganz wichtiger Begleiter auch in meinem Leben, der mir viel geschenkt hat.
Sie schreiben, beziehungsweise Sie sprechen jetzt über den Weg, über das Wandern, über das Gehen und auch über die Erfahrung, dass der Weg eine Art Selbstzweck wird, das Gehen als Gehen etwas Sinnvolles und auch die Gefahr, die damit verbunden ist, also die Umwelt zu vergessen, möglicherweise auch enge Kontakte zur Familie. Zwei Fragen. Zum einen ist mir Ihrem Buch auch aufgefallen, Sie haben das, glaube ich, einmal kurz angedeutet. Gibt es Momente der Einsamkeit, wenn Sie alleine unterwegs sind? Erstens und zweitens, was bedeutet Ihnen das Ankommen, das Ziel?
Also Einsamkeit gibt es natürlich schon, solche und solche. In jüngeren Jahren, ich kann mich daran erinnern, ich war in der Wüste Gobi unterwegs, damals als Erster, damals auch in den 80er Jahren, habe ich die 700 Kilometer zu Fuß durchquert. Das waren einfach Grenzbereiche, auch emotionaler Art, wo man auch merkt, das Alleinsein oder die Einsamkeit war für mich eigentlich immer ein wesentlicher Faktor, weil ich habe das früher als kleiner Junge auch bei meinen Großeltern erlebt, die sehr, sehr einsam und allein waren. Und ich wollte immer wissen, was das eigentlich bedeutet, hatte aber großen Respekt vor diesen Begriffen und habe aber selber später dann festgestellt, dass das auch in mir selbst sehr, sehr viele Ängste auslöst, also bis hin zu Tränen oder so, weil man sich natürlich in der Einsamkeit und in der Abgeschiedenheit unglaublich selbst kennenlernt, in einer Form, die man bislang noch nicht so wusste oder verdrängt hat, weil man ja in der Einsamkeit, bleiben wir mal bei dem Beispiel Wüste, du hast da keine Ablenkung, du bist dir wirklich total selbst ausgeliefert und spürst einfach Dinge an dir selbst auch, wo man sagt, mein Gott, ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme. Das heißt, es braucht unglaublich viel Selbstdisziplin, deswegen sage ich auch vielen Menschen immer, die einfach mal Lust haben auf Wüste, es sind gar nicht die Sandstürme oder die Hitze oder solche Dinge, es ist wirklich die Selbstdisziplin, mit sich selber konfrontiert umzugehen, das ist eigentlich die größte Gefahr in der Wüste. Aber wenn man das hinkriegt, ist das ein unglaublicher Schatz. Also ich würde es heute oder in den letzten 20 Jahren, also meine Frau weiß es ja auch, hat sie auch erlebt unterwegs, es ist auch ein großer Schatz hinsichtlich Glückseligkeit. Also man erfährt auch genau das andere. Denn entscheidend ist doch eins, dass ganz, ganz viele Menschen früher ja auch aus der Historie heraus in die Wüste gegangen sind. Wir sitzen ja auch hier in einem Haus, sage ich mal im weitesten Sinne. Alle großen Weltreligionen, also Judentum, Christentum und der Islam, sind in der Wüste entstanden, aus der Einsamkeit, aus der Abgeschiedenheit heraus. Und das gibt einem natürlich zu denken, weil man in der Abgeschiedenheit, in der Einsamkeit natürlich auch offen ist für Begegnungen, offen auch Stimmen vielleicht zu hören, spirituelle Erfahrungen zu machen, die natürlich auch bereichernde Effekte haben. Was war das Zweite noch? Das habe ich jetzt.
Es war jetzt so spannend, was Sie erzählt haben, dass ich vielleicht da nochmal kurz drauf eingehe, weil Sie auch schreiben in einer Stelle, dass Sie auf der Sinai-Halbinsel den Gottesberg besucht haben, das auch für Sie eine ganz intensive Erfahrung war.
Ja, wir waren auf dem Mosesberg in der Sinai-Wüste. Mehrere Male war ich da und es ist ja 2285 Meter hoch, ist der Jebel Musa zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aqaba. Und wir waren einmal unterwegs mit Kamelen und Beduinen, längere Monate auf den Spuren von Moses. Und dann war ich auch mit meinem Sohn vor einigen Jahren da, als er noch jünger war, seine erste größere Reise mit Kamelen. Und das Bedeutsame war für mich, was mir hängen geblieben ist, wir steigen den Mosesberg am Nachmittag hoch, bauen oben dort ein Zelt auf dem Gipfelplateau. Wir wollen einige Tage dort verbringen, weil manchmal ist es sehr voll da auch, weil viele Touristen hochlaufen, schauen sich den Sonnenaufgang auf und dann wandern sie wieder hinab. Wir wollten aber auch die Stille oder eben halt einfach diese große Naturlandschaft dort erfahren. Und eines Nachts steht mein Sohn dann so direkt so an einem Abgrund, sehr nahe dran. Ich machte mir schon sehr Sorgen und guckte so hoch zum Sternhimmel, wirklich millionenfach glitzerte er da, breitet so die Arme aus und sagt zu mir, weißt du Papa, hier oben ist es irgendwie stiller als still. Und das ist natürlich ein sehr, sehr naiver Satz, aber den ich nie vergessen habe. Aber es geht darum, dass auch so ein Junge, damals mit 12 Jahren, schon erfahren hat, dass wir ganz andere Formen von Stille in uns haben und auch draußen. Stille ist auch ein Geräusch. Und das macht was mit uns. Und das zu erfahren, hat natürlich immer auch was mit Einsamkeit zu tun und mit spirituellen Erfahrungen wie religiöser Art. Also ich denke daran, wenn man in dieser Stille und dann diesen Sonnenaufgang dort am Mosesberg sieht, dann wird man zwangsläufig ja immer mit der Frage konfrontiert, gibt es da nun was oder gibt es da nichts? Das ist nun ein Punkt, der einfach auch als ganz starker Kraftort auf der Welt ausgezeichnet worden ist. Und das spürt man auch was. Ich war 5-mal da oben auf dem Berg und habe jedes Mal ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber ich weiß es trotzdem nicht. Aber es ist einer dieser Orte, wo ich immer sagen würde, wenn es um die Frage Glauben geht, ohne das jetzt zu vertiefen zu wollen, ich weiß es nicht, aber wenn ich da das alles so sehe, der Glaube macht es wahr. Damit gebe ich mich dann zufrieden und gehe weiter.
Ich musste da auch an diese biblische Stelle denken, im Königebuch, wo Elia die Gottesbegegnung hat und es heißt, Gott war nicht im Donner, Gott war nicht im Wirbelsturm, sondern Gott war ein verschwindelndes, leises Säuseln, das er erfahren hat. Und sagen, diese ganz prägnante stille Erfahrung dann für ihn eine Gottesbegegnung wurde. Also ähnliche Erfahrungen, die Sie auch geschildert haben. Die zweite Frage von vorher war übrigens, fällt mir gerade wieder ein, die Frage nach dem Verhältnis von Weg und Ziel. Also was bedeutet Ankommen? Sie hatten eben gesagt, das Gehen an sich hätte schon einen Sinn, aber irgendwann kommt man ja an irgendwo. Fällt man dann nicht in ein Nichts oder überkommt einen dann nicht die Sinnlosigkeit, wenn doch der Sinn eigentlich das Gehen ist?
Ich würde dann nachher gerne noch zu dem Thema Ankommen noch was vorlesen. Soll ich es jetzt machen? Oder?
Wie Sie möchten.
Gut, entscheidend ist bei dem Ankommen natürlich auch oft, dass das so ein Sehnsuchtsziel ist, dieses Ankommen. Man beschäftigt sich damit, hat das so in seinem inneren Rucksack und das trägt einen auch, verleiht einen ja auch beim Unterwegs seinen Flügel. Gleichwohl ist es so jedenfalls bei mir, dass wenn man tatsächlich das jeweilige Ziel erreicht hat, dass man sich gesteckt hat, dass das oftmals ganz andere Dinge mit dir tut, als dich glücklich zu machen. Weil es ist auch sehr ernüchternd, weil manchmal lebt man ja auch von seinen Träumen. Und mit diesen Träumen ist man unterwegs und plötzlich kommt man an, wo daraufhin hat man lange gearbeitet und war zielgerichtet darauf und plötzlich ja wie so ein Luftballon zerplatzt der. Aber ich kann da sonst noch mal eben so eine Stelle dazu lesen. Das ist auch eine Stelle aus dem neuen Buch, aus dem Kapitel Ankommen, heißt, wie man das Glück in den Alltag mitnimmt. Du bist angekommen, sage ich mir, doch meine Gedanken sind oft noch unterwegs und auch die Beine wollen nicht sogleich zur Ruhe kommen, sind an den Rhythmus des Gehens gewöhnt. Eigentlich müsste ich mich jetzt freuen, mein angestrebtes Ziel erreicht zu haben, doch Euphorie will nicht so recht aufkommen. Stattdessen fühle ich mich ernüchtert. Warum? Eine eindeutige Antwort ist mir selbst nach jahrzehntelanger Wanderlust nicht möglich, aber ich habe Vermutungen. Beim Ankommen läuft meine Dynamik ins Leere, Die Beine wandern nicht mehr mit den Gefühlen synchron und all die körperliche Energie, die ich aufgewendet habe, um auf einem ausgewählten Weg zu einem bestimmten Ort zu gelangen, entschwindet. Zudem löst sich das herrliche Unterwegssein mit einem Male wie ein Traum auf und verflüchtigt sich. Das sind Augenblicke, in denen das Glück der Ankunft nicht mehr ist als ein leerer Kopf. Ich denke, das ist leicht zu verstehen, denn über Wochen oder Monate war mein Gehirn darauf trainiert, stetig flugbereit zu sein, um alles Neue und Fremde aufzunehmen. Tag für Tag habe ich Erlebnisse und Eindrücke beim Gehen in meinem Gedächtnisspeicher gesammelt und habe mir aus den imposanten Landschaften gelegentlich sogar einfach ein Stück herausgeschnitten und mir in meinen inneren Rucksack eingepflanzt, um all das Außergewöhnliche bei mir zu tragen. Die hilfsbereiten Menschen und ihre andersartigen Lebensweisen, die Stimmen der Natur, ihre Nuancen von Licht und Farbe, die Schönheit von Wäldern, Bergen und Seen, die Vielfalt der Erscheinungen von Wolken und Weite, all diese leuchtenden Erinnerungsbilder habe ich gespeichert und auf meiner Seelenlandkarte fest verankert. Und mit all diesen Bildern und Erlebnissen kehre ich nun zurück nach Hause, wo mir in den ersten Wochen das Schlafen in geschlossenen Zimmern meist Probleme bereitet. Mir fehlen die Sterne und die frische Luft. Also baue ich mein Zelt im Garten auf. Meine Frau Rita hat dafür Verständnis. Wenn es dir draußen besser geht, musst du eben im Biwak schlafen. Ich komme damit schon klar, sagt sie. Und so verbringe ich die eine oder andere Nacht im Garten unter dem Astwerk von Kirsch- und Apfelbaum, bis ich mich wieder eingewöhnt habe. Während dieser Tage beschäftige ich mich immer wieder mit der Frage, wie kann ich die neuen Erfahrungen von unterwegs in den Alltag einbauen? Das sind Tage, in denen ich alles Erlebte noch einmal im Kopf Revue passieren lasse, um der Reise einen logischen Schlussakkord zu geben. Ich bilanziere Begegnungen, Impressionen, Denk- und Sichtweisen, Gehörtes und Gelesenes, vergleiche und bewerte, ehe ich versuche, die neu gewonnenen Erkenntnisse von unterwegs in Alltagsgespräche einfließen zu lassen, in meiner Familie oder bei Freunden und Bekannten. So fasse ich im Alltag wieder Fuß und komme innerlich langsam an. Nachtrag. Zu den neu gewonnenen Erfahrungsschätzen meiner Zu-Fuß-Reisen zählen übrigens auch einige Worte Goethes, die ich vor ein paar Jahren auf einer Italienwanderung las und in mein Tagebuch schrieb. Worte, die Goethe im Februar 1829 zu seinem Vertrauten Johann Peter Eckermann sagte. Aber die Natur versteht gar keinen Spaß. Sie ist immer wahr, immer ernst, immer strenge. Und sie hat immer recht. Und die Fehler und Irrtümer sind immer des Menschen. Den Unzulänglichen verschmäht sie und nur den Zulänglichen wahren und rein ergibt sie sich und offenbart ihm ihre Geheimnisse. Diese Worte sind für mich immer wieder ein ermutigender Denkanstoß. Sie sind Wahrheit und Vision zugleich. Denn jeden Tag können wir unsere Welt zum Besseren umgestalten, wenn wir uns auf das Wesentliche beschränken und von dem Wissen Gebrauch machen. Zu Fuß hält die Seele Schritt.
Vielen Dank. Ich würde gern zum Abschluss des ersten Teils noch eine kurze abschließende Rückfrage zum ersten Teil stellen, die sich mir beim Lesen Ihres Buches gestellt hat. Sie schreiben an einer Stelle, dass immer ein Stück von Ihnen auch in dem Land bleibt, das Sie bereist haben. Das haben Sie schon sehr viele Länder bereist und überall sind ein Stück von Ihnen Was bedeutet eigentlich Heimat für Sie? Was bedeutet das Zuhause sein? Oder würden Sie sagen, Sie sind gar nicht an einem Ort zu Hause, sondern Sie sind woanders zu Hause?
Also mit dem Stück, was irgendwo bleibt, möchte ich das einfach so sagen, dass jede Reise oder jedes Zurückkommen ja auch immer ein ja zuweilen schmerzlicher Abschied ist. Man freut sich auf Zuhause, aber trotzdem lässt man etwas zurück. Und nicht nur Landschaften und Erlebnisse, auch Menschen lässt man zurück. Also gerade wenn ich jetzt hier sitze und mir gehen jetzt einige Menschen so durch den Kopf, die mich über Jahre, oft über Wochen und Monate begleitet haben. Und ich weiß, dass ich sie mit Sicherheit nie wiedersehen werde. Und das meine ich, dass auch von mir ein Stück in den jeweiligen unterschiedlichen Ländern zurückbleibt. Was ich aber mehr als Bereicherung sehe, das heißt, wir Menschen sind ja auch die Summe unserer Begleiter. Das heißt also, auch Reisen und begleite unterwegs, nehme ich ja in mir auf und trage sie dann mit mir weiter im positiven Sinne. Insofern habe ich aber auch nie ein Stück Heimat so in mir gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt in dem neuen Buch, also in dem, was jetzt folgt, habe ich mich aber intensiv mit dem Begriff Heimat auch beschäftigt. Und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte schon verändert. Mein Stück Heimat ist ganz schnöde und schlicht und einfach Hamburg. Und da kehre ich immer gerne wieder hin zurück. Sicherlich hat da meine Frau natürlich auch einen großen Anteil mit, ja, weil sie auch ein Mensch ist, der so ein Häuschen, wir haben so ein altes Häuschen aus so einer Jugendstilvilla und viel pflanzt und macht und tut. Und wir wohnen da jetzt seit über 30 Jahren. Und am Anfang habe ich das eigentlich gar nicht so empfunden, und weil es mich immer wieder weiter weggezogen hat. Aber im zunehmenden Alter ist es auch ganz schön, wenn man weiß, wo man hingehört. Und wo man auch Freunde hat, wo man Cafés hat, in die man gerne geht, wo man gerne ins Theater geht, in die Oper. Und für mich ist Sprache auch wichtig. Das muss ich auch sagen. Also natürlich, ich habe das Glück gehabt auf vielen Reisen, zum Beispiel auch, was ich vorhin sagte, von den Turkana oder in der Wüste Gobi, die Uiguren leben da. Ich habe das Glück gehabt, immer in Deutschland zwei Professoren zu kennen, einen in Hamburg und einen in Berlin, die sprechen all diese verrückten Sprachen. Und immer ein halbes Jahr, bevor ich wusste, dass ich zum Beispiel zu den Turkana oder zu den Uiguren nach China will, habe ich die angerufen, und dann haben die mir so 500-600 Worte zusammengestellt, und ich habe dann fleißig mit denen diese Sprachen gelernt, sodass man immer genügend Sprachinput hat, um so und dann sich zu verständigen, um damit sich das Eis bricht. Gleichwohl, sich aber zu unterhalten, zu schreiben, sich auszutauschen, ist mir meine Muttersprache doch sehr, sehr wichtig, auch wenn Englisch und so alles, ne, so vorangegangen ist. Ich bin ein großer Verfechter der deutschen Sprache und freue mich daran, wenn wir nur daran denken, was für Eigenschaftsworte wir haben. Ja, das haben die Engländer nicht oder die Amerikaner, das muss man einfach mal sagen. Das heißt, es gibt auch Positives und Schönes in unserer Sprache. Und wir haben große Autoren. Und insofern, all das macht die Summe aus, dass ich eben halt sagen kann, Heimat ist für mich auch in diesem Land und vor allen Dingen in meiner Heimatstadt Hamburg, weil sich damit auch viele Erinnerungen auch verknüpfen, die man dann dort erleben durfte auch. Ne? Dankeschön. Gerne.